Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Abfluss gestoppt. Erstmals seit der staatlichen Rettungsaktion haben Kunden wieder mehr Geld der UBS anvertraut. Mutter und Vater entlasten. Eine eidgenössische Kommission fordert 24 Wochen zusätzlicher Elternzeit. Streikfront bröckelt. In Frankreich normalisiert sich der Bahnverkehr und die Blockaden von Raffinerien werden weniger. Zum Tode verurteilt. Saddam Husseins ehemaliger Außenminister soll für die Verfolgung der Schiiten mit dem Leben bezahlen. Und Superreiche, wie sie denken, wie sie lenken. Das hat der Basler Soziologe Uli Mäder untersucht. Über seine Erkenntnisse redet er im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Dienstag. Am Mikrofon ist Kurtin Vinzenz. Zuerst jetzt zu Simon Loy. Er fasst die Nachrichten dieses Mittags zusammen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat im dritten Quartal offenbar das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen können. Zwischen Juli und September gab es erstmals seit 2,5 Jahren einen Nettozufluss an Kundengeldern, und zwar in der Höhe von 1,2 Milliarden Franken. Der Gewinn bei der UBS ging allerdings zurück von 2 Milliarden Franken im zweiten Quartal auf nur noch fast 1,7 Milliarden. Zum Gewinn beigetragen haben auch Steuergutschriften. An der Börse verlor die UBS-Aktie über 5% an Wert. Eltern von kleinen Kindern sollen künftig mehr Zeit haben für die gemeinsame Betreuung der Kinder. Das verlangt die Eidgenössische Kommission für Familienfragen. Zusätzlich zu den 14 Wochen Mutterschaftsurlaub soll eine sogenannte Elternzeit von insgesamt 24 Wochen eingeführt werden. Je 4 Wochen davon würden Vater und Mutter individuell zustehen, den Rest könnten sie unter sich aufteilen. Würde die Politik diesem Modell zustimmen, dann entstünden daraus Kosten von gut 1,1 Milliarden Franken, teilt die Kommission mit. Diese könnte man über eine Erhöhung der Erwerbsersatzordnung finanzieren oder über die Mehrwertsteuer. Die größte Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz, Pro Juventute, steckt in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Heute hat die Stiftung einen Appell lanciert mit dem Ziel, mehr Spenden zu bekommen. Gelinge dies nicht, drohe den Dienstleistungen von Pro Juventute das Ende, zum Beispiel dem telefonischen Beratungsdienst 147, wo laut Angaben von Pro Juventute täglich 400 Kinder und Jugendliche Hilfe suchen. Die Wettbewerbskommission WEKO untersucht, ob es BMW seinen Händlern in Europa verbietet, neue BMW- oder Minifahrzeuge an Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz zu verkaufen. Der WEKO lägen entsprechende Hinweise vor, heißt es in einer Mitteilung der Wettbewerbsbehörde. Autos sind in anderen Ländern günstiger als in der Schweiz, unter anderem wegen des tiefen Euros. Das oberste Gericht in Irak hat Tariq Aziz zum Tod verurteilt. Dies melden verschiedene Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das irakische Staatsfernsehen. Aziz war in den 80er und 90er Jahren Außenminister und Vizepremierminister in Irak. Er war langjähriger, enger Berater des Diktators Saddam Hussein. Aziz ist verurteilt worden, weil er für die Verfolgung von Schiiten verantwortlich gewesen sei. Er soll erhängt werden. Bestechung ist in Dänemark, in Neuseeland und in Singapur kaum ein Thema. Diese 3 Länder stehen erneut an der Spitze einer Analyse der Organisation Transparency International. Wenig problematisch präsentiert sich die Situation auch in der Schweiz. Sie belegt in der neuesten Rangliste den 8. Platz. In einigen Staaten Europas habe die Korruption im letzten Jahr aber deutlich zugenommen, schreibt die Organisation. So beispielsweise in Ungarn oder Italien. Italien rangiert neu auf Platz 67, direkt hinter Ruanda. Nach 2 Wochen nimmt die Intensität der Streiks in Frankreich ab. In Marseille nahmen Mitarbeiter der Straßenreinigung ihre Arbeit wieder auf, nach 2-wöchigem Ausstand. Auch der Bahnverkehr normalisiert sich zusehends. Und in 3 Ölraffinerien soll bald schon wieder normal gearbeitet werden. 9 Treibstofflager werden aber weiterhin von streikenden Arbeitern blockiert. Wegen eines Warnstreiks kam es am Morgen in verschiedenen Regionen Deutschlands zu Zugausfällen. Auch die Bahnlinie zwischen Basel und Freiburg im Breisgau war betroffen. Mit dem Warnstreik wollen die Gewerkschaften durchsetzen, dass bei privaten Bahnunternehmen nicht tiefere Löhne bezahlt werden als beim Großbetrieb Deutsche Bahn. Wer in den USA ins Parlament gewählt werden will, muss immer mehr Geld ausgeben für Wahlkampfwerbung. Ein Kongresssitz kostet durchschnittlich 4 Millionen Dollar. Insgesamt werden für die Parlamentswahl am 2. November 2 Milliarden Dollar ausgegeben. Das hat die Washington Post errechnet. Die Zeitung beruft sich dabei auf Zahlen der Wahlkommission und unabhängiger Beobachter. Die Berner SP will ihren Sitz im Ständerat verteidigen und steigt mit SP-Fraktionspräsidentin Ursula Wyss ins Rennen. Wyss soll den freigewordenen Sitz von Simonetta Sommaruga übernehmen. Ebenfalls in den Ständerat wollen Adrian Amstutz von der SVP und Christa Markwalder von der FDP. Sie hatten ihre Kandidatur bereits bekannt gegeben. Die Ersatzwahl findet am 13. Februar statt. Die Stimmbürger der Bündnergemeinde Savonin haben überraschend Ja gesagt zum grössten Naturpark der Schweiz, dem Park Ela. Die Behörden und die Bergbahnen hatten sich gegen das Projekt ausgesprochen. Sie befürchten, dass es mit dem Naturpark schwierig wird, das Tourismusangebot auszubauen. Das Ja aus Savonin gilt als wichtig, weil die Gemeinde das Herzstück des Parks bilden würde. Die ganze Fläche erstreckt sich über 21 Gemeinden im Gebiet des Albulatals und des Oberhalbsteins. Bisher haben 6 Gemeinden dem Naturpark zugestimmt. Für die Umsetzung müssen mindestens 15 der 21 Gemeinden Ja sagen.
Gleich 12.37 Uhr. 24 Wochen Elternzeit zusätzlich zum Mutterschaftsurlaub, das vorgeschlagene Modell und seine politischen Chancen. Eines der Themen, die wir hier gleich vertiefen im Rendezvous auf DRS1, DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Die anderen Stichworte zur Sendung. Neue Kunden, warum man bei der UBS trotzdem noch nicht so richtig jubeln mag. Abgeltungssteuer, warum diese bei EU-Ländern plötzlich salonfähig wird. Korruption, warum Hilfswerke ihre Projekte noch enger überwachen wollen. Rentenreform, warum die Protestbewegung in Frankreich an Schwung verliert. Baden-Württemberg, warum die Stuttgarter Bahnhofsgegner aus ihrem Bundesland am liebsten einen Schweizer Kanton machen würden. Und das Tagesgespräch um eins, wie Schwerreiche denken und Macht ausüben, das fragen wir den Basler Soziologen Urli Mäder, der darüber ein Buch geschrieben hat. Zuerst aber das Wichtigste zur Verkehr, Wetter, Börsen und Devisen. Bitte Simon Leut.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.469 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.35,60 gehandelt und der Dollar zu 97,19 Rappen. Zum Wetter im Norden scheint am Nachmittag trotz einiger Hochnebelfelder über dem Mittelland fast überall die Sonne. Die Temperaturen erreichen 7 Grad, die Biese flaut allmählich ab. Im Süden ist es sonnig bei rund 13 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag scheint trotz Wolkenfeldern oft die Sonne. Über dem Mittelland liegt jeweils zuerst gebietsweise Nebel mit einer Obergrenze um 900 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 10 und im Süden bei 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Lenzburg und Aarau Ost stockender Verkehr wegen eines Unfalls und in der Region Zürich auf der A51 Richtung Bülach zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Kloten Nord Stau.
Die UBS hat in der Krise viel Vertrauen verspielt. Nach den Milliardenverlusten, die Staatshilfe nötig machten, wegen der Geschäftspraxis mit amerikanischen Steuerbetrügern, zogen Kunden ihr Geld von UBS-Konten ab. 400 Milliarden Franken insgesamt seit 2008. Jetzt, im dritten Quartal, nach 2,5 Jahren, fließen der UBS wieder neue Gelder zu. Warum das Top-Management der Bank trotzdem noch nicht auf den Erfolg anstoßen mag, im Bericht von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Vertrauen ist enorm schnell verspielt, aber es dauert unendlich lang, um verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Das weiß die UBS nur zu gut. 2,5 Jahre lang hat sie Quartal für Quartal Kundengelder verloren. Und das auch noch in diesem Jahr, obwohl sie schon längst wieder aus den roten Zahlen heraus ist und wieder Milliardengewinne schreibt. eine lange Durststrecke, die nun endlich vorbei ist. Der Geldabfluss ist gestoppt. Ein Ziel, das Oswald Grübel zuoberst auf seiner Aufgabenliste hatte und das er nun schon etwas früher als ursprünglich geplant erreicht hat. Die Erleichterung bei ihm und seinem Team dürfte folglich groß sein. Nach außen zeigen mögen die UBS-Chefs das aber nicht. Oder noch nicht. Finanzchef John Crine sagte heute Morgen an einer Telefonkonferenz, wir wollen nicht von einem Sieg reden.
We won't call this a victory until we see a number of quarters of sustainable and much higher levels of net inflows.
Für einen Sieg brauche es weitere und vor allem auch höhere Kundengeldzuflüsse, so John Crine. In der Tat hat die UBS im dritten Quartal erst gut 1 Milliarde Franken an neuem Kundengeld verbuchen können. Das ist nicht sehr viel, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die Credit Suisse im gleichen Quartal über 14 Milliarden Franken Neugeld bekommen hat. Trotzdem ist die Wende beim Kundengeld ein wichtiger Meilenstein für die UBS, ein Meilenstein für die krisengeschüttelte Bank auf dem Weg zurück zur Normalität. Und auch in anderen Bereichen scheint die Bank zum Gros Normal zurückzufinden. So ist der Rechtsstreit mit den USA so gut wie beigelegt. Die Strafrechtsklage ist bereits vom Tisch und Mitte November soll, laut UBS, nun auch die Zivilrechtsklage, die zum UBS-Staatsvertrag geführt hatte, ad acta gelegt sein. Und auch bezüglich Schweizer Bankgeheimnis zeichnet sich eine Entspannung ab. Mit Großbritannien und bald auch Deutschland konnte die Schweiz bereits 2 wichtige Länder der EU für ihre Idee einer Abgeltungssteuer gewinnen. Dabei bleibt die Privatsphäre der ausländischen Bankkunden geschützt. Die Vermögen, die hier liegen, werden künftig aber besteuert. Damit besteht die Gefahr, dass ausländische Kunden ihr Geld ins Ausland verlegen, an sicherere Orte wie Singapur. Was das für die UBS heißt, konnte Finanzchef John Crine noch nicht sagen.
So it will have an impact, but I think it's too early to say what that impact would be.
Die Abgeltungssteuer werde mit Sicherheit Auswirkungen auf die UBS haben. Welche, das sei aber noch zu früh zu sagen, so der Finanzchef. Alles in allem, die UBS-spezifischen Probleme treten immer mehr in den Hintergrund. Das Management der Bank kann sich künftig wieder auf die Herausforderungen konzentrieren, die auch die anderen Banken zu bewältigen haben.
Evelyn Kobler, sie hat es eben erwähnt, die Schweiz führt mit Großbritannien bald Verhandlungen über die Eckwerte einer sogenannten Abgeltungssteuer, einer Art Verrechnungssteuer, wie wir sie kennen. Ähnliches ist dem Vernehmen nach mit Deutschland geplant. Dank dieser Steuer kämen die beiden Länder zu Steuergeldern aus den schwarzen Vermögen und den Erträgen daraus. Die Namen der Bankkunden würden die Staaten aber nicht erfahren. Die EU würde lieber weitergehen. Sie will die totale Transparenz, den automatischen Austausch aller Bankkundendaten. Wie reagiert man jetzt in Brüssel auf die Schweizer Verhandlungen mit Großbritannien und Deutschland? Das fragte ich Stefan Israel, EU-Korrespondent des Tagesanzeigers.
Nein, bisher nicht. Also man wartet natürlich auf die Details dieses Deals, der ja jetzt noch verhandelt werden soll. EU-Steuerkommissar Semeta hat allerdings kürzlich durchblicken lassen, dass er diese Schweizer Werbetour für die Abgeltungssteuer sehr aufmerksam verfolgt.
Aufmerksam verfolgen, das also die Floskel, die er offiziell verwendet hat. Gibt es aber hinter den Kulissen andere, deutlichere Reaktionen?
Ja, da heißt es auch vor allem, dass es jetzt auf die Details ankommen wird. Bei der EU-Kommission zeigt man sich zuversichtlich, dass Deutschland und auch Großbritannien kein Abkommen unterzeichnen werden, das also im Widerspruch zum EU-Recht, konkret zur bestehenden EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie, stehen würde. Bei der Kommission macht man auch große Fragezeichen noch, ob angesichts der schwierigen Detailfragen, ob es überhaupt zu einer Einigung kommen wird am Ende. Man ist da relativ gelassen. Solange das Abkommen eben nur ergänzt, was die Schweiz mit der EU schon pauschal geregelt hat, also wenn dieser bilaterale Deal jetzt zwischen Bern und London oder Berlin eben über die EU-Richtlinie hinausgeht, hat die EU eigentlich kein Problem damit. Auch mit einer Amnestie eben für Altgelder, für Schwarzgeld, das schon lange in der Schweiz lagert, das wäre kein Problem, weil das eben in der EU-Richtlinie nicht geregelt ist.
Es hieß aber lange Zeit, man wolle diese Abgeltungssteuer nicht, die habe keine Chance, die EU setze auf den automatischen Informationsaustausch der Bankdaten. Warum hat sich diese Position aufgeweicht?
Ja, das ist sicher kein Geheimnis, dass die Kassen in vielen Staaten eben leer sind. Die EU-Staaten brauchen dringend Geld. Und die Frage der Altgelder, wie gesagt, auf Schweizer Konten, das heißt eine Steueramnestie, die ist eben von der EU bisher nicht geregelt. Da ist die EU bisher nicht aktiv geworden. Das überlässt sie den Mitgliedstaaten.
Was würden Sie sagen, schwindet denn jetzt mit diesem diplomatischen Erfolg der Schweiz der Druck auf unser Land, die volle Transparenz zu schaffen? Also der automatische Informationsaustausch, ist der wirklich vom Tisch?
Es wäre sicher falsch zu triumphieren, es wäre sicher eine Illusion auch zu glauben, dass dieser Automatismus jetzt weg ist, dass der Druck jetzt vorbei ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Druck zuletzt vor allem aus den USA kam und dass die Europäer da einfach sozusagen Windschatten der Amerikaner mitgemacht haben oder davon profitiert haben. Und immerhin praktizieren 25 von 27 EU-Mitgliedstaaten untereinander diesen Automatismus. In der EU sind ja Luxemburg und Österreich eben nicht dabei, die haben auch die Quellensteuer wie die Schweiz und die sind unter Druck bis 2013 auf den Automatismus zu wechseln. Und da gibt es ja eben die Erwartung, dass die Luxemburger und Österreicher sagen, wir machen das erst, wenn die Schweiz auch an Bord ist und von daher könnte auch der Druck dann auf die Schweiz wieder zunehmen. Aus der Sicht der EU-Kommission ist eben der Automatismus der einzige Weg, um Transparenz zu schaffen und auch eine Steuergerechtigkeit herbeizuführen.
Die Einschätzungen von Stefan Israel. Er berichtet sonst für den Tagesanzeiger über die EU aus Brüssel. Die Mutterschaftsversicherung, 14 Wochen lang, obligatorisch und gesamtschweizerisch, gibt es die erst seit 5 Jahren. Die Eidgenössische Kommission für Familienfragen findet jetzt, das reiche bei weitem nicht, um Familien nach der Geburt eines Kindes zu unterstützen. Sie fordert darum zusätzlich zum Mutterschaftsurlaub eine Elternzeit von 24 Wochen. Und von dieser sollen auch die Väter profitieren können und so mehr Familienarbeit leisten. Katrin Hug berichtet.
Was die Schweiz jungen Familien biete, sei absolut ungenügend, sagt Jürg Krummenacher, Präsident der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen. 14 Wochen Mutterschaftsurlaub reichten bei weitem nicht aus, denn gerade nach der Geburt brauche eine Familie viel Zeit, um eine stabile Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Doch genau in dieser Zeit hätten die meisten Eltern eine enorme Doppelbelastung.
Die erste Kinderphase ist die Phase, wo die Eltern mit Abstand am meisten arbeiten. Dazu kommt, dass das ja auch die Phase ist, die für die Karriere von Mann und Frau entscheidend ist. Und das heißt, wenn natürlich da die Eltern sich stärker um die Kinder kümmern können, bedeutet das weniger Stress in der Familie und es bedeutet eben wirklich auch mehr Zeit für die Kinder.
Konkret fordert die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen 24 Wochen Elternzeit zusätzlich zu den heutigen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub, 38 Wochen insgesamt also, die bis zum Kindergarten bezogen werden können. Die Elternzeit müsste also nicht am Stück bezogen werden. Um die Väter mehr in die Familienarbeit einzubinden, soll ein Vater mindestens 4 Wochen beziehen. Die Kommission erhofft sich davon eine Erhöhung der Geburtenrate, aber auch mehr Chancengleichheit für die Frauen, weil sie so ihre Arbeitsstellen nach der Geburt nicht mehr kündigen würden oder ihr Pensum stark reduzieren würden. Eine Elternzeit sei wichtig, auch als Argument für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Und wir wissen, dass es für viele Firmen schwierig ist, aufgrund der fehlenden Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aufgrund der fehlenden Elternzeit, aufgrund auch der ungenügenden familienergänzenden Kinderbetreuung, solche Fachkräfte im Alter, wo eben kleine Kinder da sind, zu rekrutieren.
Die Kosten für dieses Modell schätzt die Kommission auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Franken. Finanziert werden könnte die Elternzeit über die Erwerbsersatzordnung EO. Das würde eine weitere Erhöhung der Lohnprozente zur Folge haben. Oder über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Für SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi unverantwortbar.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, dass man solchen Sozialausbau heute noch plant, nachdem man in den übrigen Sozialwerken überall finanzielle Probleme hat.
Die Kinderzahl werde so nicht steigen, so Bortoluzzi, der gar nichts von diesem Modell hält. CVP-Nationalrätin Lucrezia Meyer-Schatz, Präsidentin von Pro Familia, ist froh über diese Diskussion. Es gäbe einen Druck der Unternehmen für eine Lösung. Doch auch sie geht davon aus, dass die Finanzierung schwierig werden könnte.
Also ich bin überzeugt, dass ein Finanzierungsmodell eher über die Mehrwertsteuer dieses Modell zu finanzieren wäre, weil es auch alle Generationen mit einschließt und dementsprechend ein Akt der Solidarität Familien gegenüber ist.
Da ist SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr viel optimistischer. Das Modell sei sehr wichtig, da sollte die Finanzierung kein Problem sein.
Einerseits für die Kinder. Kinder brauchen Zeit, die Eltern zur Verfügung haben. Und andererseits ist es wichtig, dass eben auch Väter verstärkt in die Erziehung mit einbezogen werden können.
Ob die Zeit tatsächlich schon reif ist für eine Elternzeit, muss sich zeigen. Die Sozialkommission des Nationalrats hat erst vor kurzem einer Initiative des Kantons Genf Folge gegeben, die den Kantonen erlauben würde, ebenfalls einen Elternurlaub einzuführen. Allerdings nur sehr knapp. Der Ständerat hingegen hat dasselbe Anliegen bereits abgelehnt.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist 10:50. Korruption, sie behindere die Entwicklung armer Länder mehr als vieles andere. Das schreibt die Organisation Transparency International in ihrem neuen Korruptionsindex. Und sie zeigt darin, dass Hunderte von Milliarden Dollar durch Korruption in falsche Kanäle fließen. Besonders korruptionsverseucht sind die Rüstungs- und die Rohstoffbranche. Aber auch in der Entwicklungshilfe ist Korruption ein ernstes Problem. Hier wurde es aber lange Zeit praktisch totgeschwiegen. Man befürchtete, die Offenlegung könnte potenzielle Spenderinnen und Spender abschrecken. Friedrich Steiger.
Laut Schätzungen werden Jahr für Jahr mehr als 1000 Milliarden Dollar irgendwo in der Welt als Schmiergelder bezahlt. Gerade krisengeschüttelte und extrem arme Länder gehören, laut Transparency International, zu den korruptesten. Klar ist damit auch, dass längst nicht jeder Not- und Entwicklungshilfefranken dort landet, wo er sollte. Das Thema Korruption in der Entwicklungshilfe ist für Hilfswerke delikat, denn es hemmt die Spendenbereitschaft. Deshalb wurde es lange Zeit tabuisiert, gibt Ivo Mayach Ardenti von Brot für alle zu. Inzwischen aber spricht man offener darüber.
In sehr korrupten Ländern haben wir festgestellt, dass die Projektkosten um 10-20% höher sein können.
Jeder zehnte oder gar jeder fünfte Franken fließt also in falsche Kanäle. Gravierende Fälle gab es jüngst bei schwedischen Organisationen in Sambia oder bei der deutschen GTZ im Kongo. Aber auch Schweizer Hilfswerke sind betroffen, etwa das HECS in Niger.
Wir haben festgestellt, dass die Schweizer NGOs Korruptionsfälle gehabt haben. Und darum haben wir gedacht, dass wir Richtlinien entwickeln sollten, damit NGOs überhaupt Antikorruptionsprogramme implementieren können.
Konkret heißt das, enge Begleitung und Überwachung der Programme, Kontrollmechanismen, Schulung von Mitarbeitern, damit sie lernen, Schmiergeldzahlungen zu vermeiden. Und zum Teil auch Verzicht auf Programme, etwa große Bauprojekte, wo sehr rasch sehr viel Geld fließt. Klar sei aber mittlerweile, man dürfe das Thema nicht länger totschweigen, auch nicht gegenüber den Spendern, meint Maya Graham, die Korruptionsbeauftragte der dänischen Organisation Dan Church Aid.
If it goes the wrong way, then we have an obligation to tell openly about when it happens.
Zudem müsse die Korruptionsbekämpfung zum zentralen Inhalt der Entwicklungshilfe werden. Die Förderung des Rechtssystems und der sauberen Regierungsführung in den Empfängerländern müssten entwicklungspolitische Prioritäten sein. Doch das ganz heikle Grunddilemma bleibt.
That's one of the worst dilemmas that you can put a person into, because on one side you have the humanitarian imperative that you want to help.
Als humanitäre Organisation wolle man helfen, müsse man helfen. Doch das sei oft nur möglich, wenn man korrupte Akteure in den Zielländern mit Geld auf seine Seite bringe. Das Dilemma sieht man auch bei Transparency International, räumt Robin Hoddes ein.
We do believe that we have to have zero tolerance. A little corruption is not.
Nulltoleranz müsse gelten, denn wo ein bisschen Korruption geduldet werde, grassiere bald auch die große Korruption. Aber sie verstehe, dass der Drang zu helfen mitunter stärker sei als der Wunsch, korruptionsfrei Not- und Entwicklungshilfe zu leisten.
Kaum je hat im benachbarten Baden-Württemberg etwas die Gemüter so fest erhitzt wie das Bahnhofprojekt Stuttgart 21. Auch nach Wochen lässt der Protest nicht nach und heute ist er von den Bahnhofgegnern direkt in die Hauptstadt Berlin getragen worden. 600 Protestierende führen dort eine ganze Reihe von Aktionen durch und eine davon war, man höre und staune, ein Besuch bei der Schweizer Botschaft. Kaspar Selk berichtet aus Berlin über eine spezielle Mischung aus Klamauk und Politlobbying.
Einer der beiden Stuttgart 21-Gegner, die bei der Schweizer Botschaft ein Schreiben an Verkehrsminister Leuenberger übergeben, ist gleich schon mal Kabarettist.
Wir freuen uns sehr, dass Sie uns empfangen haben, und die Frage des Asyls wollten wir intern noch mal klären, aber ich wäre der Erste, der, ich habe schon ein Konto in der Schweiz, allerdings nur ein Nummernkonto, ich habe die Nummer jetzt hier nicht.
Kabarettist Peter Grohmann redet von Asyl in der Schweiz und von einem Anschluss Baden-Württembergs als neuer Kanton. Er tut das augenzwinkernd, aber er vermittelt eine Botschaft vor der Botschaft und vor allem vor ziemlich vielen Kameras. Wir wollen mehr Volksrechte. Man kann Großprojekte durchaus vors Volk bringen. Die Schweiz zeige das immer wieder. Eine zweite Botschaft enthält der Brief an den Schweizer Verkehrsminister. Valentin Funk von den Parkschützern erläutert dem Schweizer Botschaftssprecher, dass auch die Schweiz tangiert werde durch das in seiner Sicht unsinnige Projekt Stuttgart 21.
Wir haben das Problem ganz konkret, dass die Zufahrtsstrecken zu Neert, zur neuen Alpen-Transversale, schlicht durch Stuttgart 21 ausgebremst werden. Die Rheintalbahn wird nicht so schnell ausgebaut, wie es sein sollte.
Die Botschaft hier, Stuttgart 21 zieht Geld vom Neert-Zubringer ab. Es behindert die Alpen-Transversale. Frage an den Parkschützer, ihr wollt doch einfach auch internationalen Druck gegen Stuttgart 21 aufbauen. Die einigermaßen klare Antwort.
So ist es, genau.
Man ist per Sonderzug hierher nach Berlin gekommen, um zu lobbyieren. Nicht nur bei den Schweizern, sondern vor allem bei den Bundespolitikern hier, welche mittlerweile sehr genau nach Stuttgart schauen. Dieser Protest hat die politischen Gewichte auch hier in Berlin zu verschieben begonnen. Grün ist nicht zuletzt wegen Stuttgart im Vormarsch, Schwarz sieht auch wegen Stuttgart zurzeit fast nur schwarz. Das ist der Moment, den man nutzen will, um Stuttgart 21 zu verhindern. Und natürlich, um in der Schweiz Asyl zu bekommen, denn auch dafür gibt's ja Gründe.
Viele von uns haben schon ihre Konten dort, viele haben Ferienhäuser und Teil von uns, das will ich ganz offen sagen, ist auch interessiert, im Schweizer Bundesheer zu dienen, weil das sind ja Dinge, die wir gar nicht kennen. Als Pazifisten, das muss auch ein Ende haben, denke ich, sagen viele. Nicht? Dieser ewige Pazifismus bringt's nicht.
Der Bericht aus Berlin von Kaspar Selk. In Frankreich entspannt sich die Lage an der Streikfront. In 3 der 12 Raffinerien wird wieder gearbeitet. Die Kehrichtmänner in Marseille räumen die stinkenden Abfallberge weg und auch der Eisenbahnverkehr funktioniert wieder fast normal. Die Regierung spricht heute von einer Wende. Noch ist das nicht das Ende der Protestbewegung gegen die Rentenreform, aber die heiße Phase scheint vorbei, meint unser Korrespondent in Paris, Rudi Meder.
Noch ist es in gewissen Landesteilen mühsam, eine offene Tankstelle zu finden. Doch die Situation bessert sich. Nur noch wenige Benzindepots werden blockiert. In 3 Raffinerien hat die Belegschaft entschieden, die Arbeit wieder aufzunehmen. Viele Franzosen waren erleichtert, als sie am Fernsehen sahen, wie ein Gewerkschaftsführer die Streikenden aufforderte, nach Hause zu gehen.
Donc on va vous demander de rentrer, mais soyez fiers de ce que vous avez fait. Vous pouvez rentrer avec le sourire et la tête haute, je vous le promets.
Geht nach Hause, aber mit erhobenem Kopf, ihr könnt stolz auf das sein, was ihr geleistet habt. Eric arbeitet seit 31 Jahren für den Erdölkonzern Esso.
Moi, ça fait 10 jours que j'ai fait grève. 10 jours sur un mois qui contient 25 jours de salaire, ça fait la moitié presque. Financièrement, on n'en peut plus. On est étouffé.
Seit 10 Tagen streike er. Finanziell könne er nicht mehr. Er sei am Ende seiner Möglichkeiten. Auch die Kehrichtmänner in Marseille wollen den Dreck wieder wegräumen. Im Stadtparlament war es zuvor zu tumultösen Szenen gekommen.
Monsieur le maire, c'est le médecin qui vous parle. Il y a un réel danger de santé publique.
Herr Bürgermeister, ich spreche als Arzt zu Ihnen. Es besteht eine echte Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Wir sind im Vorfeld einer Epidemie.
Et nous sommes dans une situation qui est pré-épidémique.
Die Gewerkschaften mussten einsehen, dass die Stimmung in der Bevölkerung begann zu kippen.
Il y avait un tas de poubelles et j'avais une voiture qui était garée juste devant. Et quand la poubelle a commencé à brûler, automatiquement ça a pris la voiture qui a explosé et ça m'a fondu la devanture entière.
Er sei Metzger, sein Auto sei vor einem Abfallberg parkiert gewesen. Als dieser Feuer fing, sei das Auto explodiert.
Ça suffit là, faut arrêter.
Jetzt sei genug, man müsse aufhören, es habe Ratten. Noch ist der Protest nicht zu Ende. Die Jugendlichen werden auch heute wieder an verschiedenen Orten des Landes demonstrieren, zum Beispiel vor dem Senat in Paris. Doch die Sorge der Jugendlichen ist letztlich weniger das Alter bei der Pensionierung, die noch ein Leben entfernt ist, als vielmehr die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wenn alle länger arbeiten, dann werden weniger Stellen frei, das ihr Hauptargument gegen die Rentenreform. Aber auch hier gibt es Zeichen der Entspannung. François Gérec, der Generalsekretär der Gewerkschaft CFDT, und Laurence Parisot, Präsidentin des Arbeitgeberverbands MEDEF, wollen sich an den Verhandlungstisch setzen, um Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu beschließen. Das haben sie gestern Abend in einer Fernsehsendung öffentlich angekündigt. Zwar ist für Donnerstag ein weiterer nationaler Protesttag angekündigt, aber es sieht ganz so aus, als sei der Höhepunkt der Protestbewegung überschritten. Nicolas Sarkozy ist auf dem besten Weg, die Kraftprobe mit der Straße zu gewinnen.
Rudi Mähler in Paris.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.